Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es nach Hollywood. Heute wird es tierisch-filmisch. Marion Albers, Inhaberin und Gründerin der Filmhundagentur, ist heute hier bei uns im Podcast. Ich freue mich total auf ihre Geschichte und auf all das, was sie uns heute erzählt. Sie nimmt uns mit in ihre Welt. Eine Welt, in der Hunde vor der Kamera sind und sie dafür eine Menge hinter der Kamera tun muss. Und dieses Tun ist ihre Leidenschaft und ihre Passion. Also, auf in eine Stunde, tierisch-filmisch mit Marion Albers. Hi Marion.
Hallo lieber Jan.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
Ich finde es immer schade, dass wir solche Termine machen müssen, um endlich mal wieder Zeit mit uns zu haben. Aber ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Ja, ich habe neulich schon gesagt, das ist das Schönste an diesem Podcast, dass ich quasi dazu gezwungen werde, mir Zeit zu nehmen, um mit Menschen zu reden, mit denen ich mir viel häufiger Zeit nehmen müsste, es aber leider durch meinen Alltag irgendwie nie schaffe.
Ein Hurra auf die Podcast-Welt. Großartig. Nächstes Jahr schaffen wir es öfter. Rein.
Auf jeden Fall. Gehen wir rein für die vier Leute, die hier gerade zuhören und denen du noch kein Begriff bist. Was machst du beruflich?
Ich bin Filmhundtrainerin und habe eine eigene Agentur. Die Filmhundagentur, kann man sich ganz leicht merken. Ich begleite Hunde, entweder meine eigenen drei ans Filmset oder aber den Hund von anderen Menschen, die einen Hund toll ausgebildet haben, mit meiner Hilfe oder auch alleine. Sprich, wenn du mit Weekend mal ins Fernsehen möchtest, kannst du mir den Weekend vorstellen. Dann ruft vielleicht die passende Produktion an und sagt, wir hätten da gerne mal so einen Border Collie. Also ich glaube, ich habe da einen. Dann verabreden wir uns und dann fahren wir ans Filmset und haben eine geile Zeit. Das ist die Makro-Zusammenfassung meines Jobs.
Wunderbar. So einen kurzen Podcast hatten wir noch nie, aber ich denke, da bleibt keine Frage offen. Da bleiben natürlich 100 Fragen offen. Wir rollen das ganze Ding mal von hinten auf. Wie wird man Filmhundetrainerin?
In meinem Fall war es so, dass ich natürlich hundeaffin bin, schon immer mit Hunden groß geworden, also von Kindheit beieinander mit Hunden groß geworden bin, schon damals, als es noch gar nicht üblich war, den Hund Kunststückchen beigebracht habe und. Und irgendwann war ich zur rechten Zeit am rechten Ort, hatte einen Hund, der sehr viel konnte, bin zu einer Fotografin gegangen, die Eva Nimczek, auf einer Messe. Die hatte dort einfach einen Stand. Und alle haben ihren Hund Sitz machen lassen, wenn er denn dann Sitz konnte. Ich fand das total langweilig und habe halt die Kunststücke meines Hundes machen lassen. Springen, sich drehen, Foto geben, Männchen machen, bellen. Und die Eva, die hat es fotografiert, für mich privat, und hat dann danach mit mir das Gespräch gesucht und gesagt, sag mal, kennst du noch mehr so Hunde wie deinen? Mhm, klar. Da war so Trickdogging schon im Kommen langsam und man kannte so ein paar Leute, die das konnten. Und dann, hast du auch ab und zu mal Zeit? Ja, wofür denn? Ja, also sie ist damals, oder ist es glaube ich immer noch, ich bin mir nicht ganz sicher, die Haus- und Hoffotografin vom Fressnapf gewesen, für das Journal und für das Magazin, also die Werbebroschüren und so weiter. Und die war natürlich dann relativ scharf auf den gut funktionierenden Hund. Es hat auch gar nicht lange gedauert, dass sie mich dann angerufen hat, gesagt, du, ich habe da einen Auftrag und das muss so und so aussehen. Kannst du das machen? Kannst du das mit dem Hund trainieren? Ja, ich glaube schon. Naja, und dann bin ich da hingefahren und nochmal hingefahren und nochmal hingefahren und habe andere Hunde mitgenommen. Ich habe lange Frisbee gespielt. Aus der Frisbee-Szene kannte ich auch coole Leute mit coolen Hunden. Also konnte ich Eva noch mehr Hunde liefern. Und im Laufe der Zeit habe ich festgestellt, das ist ziemlich cool. Und habe mich dann noch weiter fortgebildet, habe Seminare besucht und irgendwann festgestellt, es gibt ja Menschen, die machen das hauptberuflich. Wie geil ist das denn? Die fahren mit den Hunden Crazy. Und anderen Hunden zu Filmsets, zu Fotosets und stellen die dort zur Schau, so heißt es ja so schön, und verdienen damit Geld. Und dann hatte ich mein Ziel. Und das Ziel habe ich jetzt in Vollzeit, also in voller Selbstständigkeit, seit 7 Jahren erreicht und insgesamt läuft schon seit über 15 Jahren.
Verrückt. Und jetzt hast du gerade einen wichtigen Begriff genannt, nämlich zur Schau stellen. Das heißt, das Ganze ist logischerweise in Deutschland auch irgendwie rechtlich geregelt, wer das überhaupt machen darf.
Ja, das ist so. Das ist der Paragraph 11. Den kennt man schon im Wording von dem ganz normalen Hundetrainer, so nenne ich ihn jetzt mal. Den gibt's aber auch für uns Filmhundtrainer. Dann ist der zu gewerblichen, zur Schaustellung von Hunden. In meinem Fall auch für Hunde von Dritten. Also wenn du den als Hundehalter nicht hast, darf ich mit dir und deinem Hund ans Set fahren und ist auch alles legal. Das ist auch hervorragend, dass das genauso ist. Also dass das Tierschutzgesetz das genauso vorsieht. Es gibt nichts Schlimmeres wie ambitionierte, ich nenne sie vorsichtig Privatmenschen, die mit ihrem Hund privat zu irgendwo hinfahren ans Filmset, weil es ein Werbeshooting ist oder weil irgendein Theater öffentlich nach einem Hund gesucht hat, der mal bei dem Stück mitmachen soll oder weil sie irgendwie in diese Filmszene reingerutscht sind, weil einer einen kannte, der einen kennt, der hat gewusst, da gibt es einen Hund, der hört ganz gut und zieht nicht so dolle an der Leine. Denn das Leben am Set ist wundervoll. Ich liebe es in allen Facetten, aber es ist auch hardcore und man muss auch einfach den lernen, den Arsch in der Hose zu haben und zu sagen, ja, liebe Produktion, das ist ja ganz nett, aber ihr wolltet einen Hund, der Sitz macht. Das, was ihr jetzt wollt, ist einen, der Platz macht, der eine Rolle macht, der Männchen macht, der einen doppelten Drittberger macht und das soll er auch noch nach 6 Stunden. Und dann soll er dies noch und das unter den und den Bedingungen. Das geht so nicht. Also es muss einfach Grenzen gesetzt werden. Und Lieschen Müller mit ihrem Hund macht das schlicht und ergreifend nicht, denn sie möchte den Erwartungen entsprechen. Man hat ja da einen tollen Hund gesucht, den hat sie jetzt geliefert, ihr Hund soll jetzt ein Star werden, da ist man ja voller Alpha und dann soll das klappen und dann klappt es meistens nicht. Also es gibt einfach viel drumrum, was das ganze Thema schon zu einem Riesending macht, wo man nicht einfach als Privatperson sagen sollte, sagen kann und auch nicht sagen darf, oh, ich mach das einfach mal.
Das gefällt mir, was du sagst. Das heißt, du bist in deinem Job auch ein Teil der Wächter der Hunde?
Ja, ich sage immer, mein Job ist perfekt erfüllt, wenn am Ende der Hund total happy und ausgeglichen ist und sagt, ey, es war aber ein geiler, abenteuerreicher Tag. Es gab zwar viele Pausen, aber zwischendrin habe ich auch echt zeigen können, wie toll ich bin. Wenn ich einen Hundehalter habe, der am Ende des Tages sagt, da hat mich jemand richtig toll an die Hand genommen, der hat mich geführt, begleitet, der hat mir Druck genommen und hat mir gezeigt, was gut und was schlecht ist und wie ich es hier machen muss. Und dann die dritte Partei, die Produktion. Das ist ganz egal, ob es eine Fotoproduktion, Werbeproduktion, Kinoproduktion, Hollywood oder Co. ist. Die müssen am Ende sagen, hey, es war richtig cool, dass wir bei dir gebucht haben, denn du hast uns so einen geilen Hund geliefert, der genau das konnte, was wir wollten. Und du hast so gut mit uns kommuniziert, dass wir für Dinge, die wir wollten, die totaler Unsinn waren, geile Alternativen gefunden wurden. Und wenn die 3 Ja sagen, dann hatte ich einen guten Tag.
Na, das hört sich ja total einfach an. Das erreicht man ja wahrscheinlich mit dem Fingerschnippen.
Ja, ganz ist total easy. Kommst du eine Woche zu mir, zeige ich dir, wie es geht.
Ja, wir können ja schon mal spoilern. Ich war in der Tat 2 Tage bei dir. Ich durfte dich 2 Tage begleiten. Da gehen wir bestimmt nachher nochmal drauf ein. Gestatte mir die Frage vorweg, aber wie viel Prozent macht welcher Teil deines Jobs aus? Wie viel Prozent ist die Vorbereitung? Wie viel Prozent ist dann das Vor-Ort-Sein? Wie viel Prozent ist das Diskutieren, ob wir Dinge so machen, wie wir sie machen? Und all das, was da so reinspielt. In meiner sehr romantischen Vorstellung sind ja 99% die reine Arbeit mit dem Hund am Set und alles ist schön. So wird es leider nicht sein.
Nee, so ist es dann nicht. Aber ich habe es noch nie in Prozenten ausgerechnet. Vielleicht sollte ich das wirklich mal probieren, da irgendwelche Prozentsätze hinzukriegen. Es fängt ja allein schon damit an, dass ich eine E-Mail bekomme mit einer Anfrage. In der muss der Hund meistens nichts können. Da fange ich ja schon immer an zu schmunzeln und zu lachen. Weil nichts können ist ja, es geht ja gar nicht. Er muss ja irgendwo sein. Und da muss er ruhig sein oder auch gar nicht ruhig sein. Und er muss ja an der Leine sein oder nicht. Und er muss mit Fremden oder auch nicht. Und so, also nichts können gibt's nicht. Und diese Anfrage, wenn dann soweit meinerseits alle Fragen geklärt sind, da gehe ich ja schon in den Austausch mit den potenziellen Auftraggeber. Auch jetzt gerade wieder 2 Jobs, Jobanfragen auf dem Tisch, wo das genauso läuft. Die werfen uns zwar Informationen zu, aber für mich mit Hundetrainerblick viel zu wenig Infos. Ich muss viel mehr wissen, um das richtig einschätzen zu können, um die passenden Hunde liefern zu können, um das passend trainieren zu können. Da fängt schon ganz viel Kommunikation statt. Dann gehe ich auf die Suche innerhalb meiner Agentur und gucke dort, für welchen Hund könnte das geeignet sein. Entweder spreche ich sie direkt an, also der direkte Privatkontakt, und füge dann alle Gefragten wieder in eine Gruppe zusammen. Oder ich schmeiße es wirklich in die ganze Gruppe. Und jeder, der denkt, dass es für ihn, für seinen Hund der passende Job ist, der Ort passt, die Zeit passt, das Datum passt, das Können passt, der Charakter passt, dann bewerben die sich auf diesen Job. Dann nehme ich all diese Meldungen, so zwischen 2 und 30, Hunde, die sich da melden, fügt die wieder alle zusammen, also ganz viel Büroarbeit, schickt die wieder zum Auftraggeber, hakt da wieder her, erstellt ein Kostenangebot, da wird dann natürlich auch noch gefeilscht und gehandelt, bis es dann wirklich mal ans Set geht. Ich hatte jetzt ein Projekt, da habe ich den Hund 4 Monate lang trainiert, das dann auch noch mal eine lange Zeit, bis man dann ans Set fährt. Bis wir dann ans Set fahren, da müssen wir ganz viel warten meistens, weil der Hund rechtzeitig bestellt wird, alle Staus dieser Welt einkalkuliert wurden. Dann ist der Schauspieler aber zu spät, der hat das nämlich nicht einkalkuliert. Dann drehen wir ein bisschen, dann ist wieder Umbau und. Dann haben wir auf jeden Fall Spaß. Dann fahren wir irgendwann nach Hause und ich schreibe vielleicht eine Rechnung. Manchmal hat der Kunde aber auch die ganze Vorarbeit von mir bekommen, plus die entsprechende Beratung, das geht nicht, das müssen wir anders lösen. Ich habe das Drehbuch vielleicht schon gelesen. Es geht also vielleicht gar nicht um den kleinen Werbespot, sondern ich habe einfach mal so 200 Seiten Drehbuch konsumiert, habe das auseinandergefügt, habe Tabellen erstellt, was geht wie, welcher Hund könnte das, was ist zu beachten, was muss man über die sogenannte Post, also hinterher regeln und. Und dann kommt entweder das Filmprojekt gar nicht zustande oder die sagen, ganz vielen lieben Dank, wir haben einen Hund gefunden von einem Mitbewerber. Und dann ist die ganze Zeit, die ich mit der Produktion schon gesprochen habe, die ich zur Analyse gebraucht habe, die Gespräche, die ich schon mit meinen Hunden, also meinen Hundehaltern geführt habe, vielleicht sogar das Training, das ich mit meinen Hunden gemacht habe, um zu probieren, wie kann man das denn lösen? Also wie kriegt man das denn hin, was die sich da wünschen? Für den Arsch. Auch die Zeiten gibt es. Und dann war ich gar nicht am Set und habe auch gar nichts verdient, aber ganz viel gelernt.
Interessant fand ich den Punkt, dass du gesagt hast, nichts können gibt es nicht. Mhm. Denn du hast natürlich total recht. Irgendwo muss der Hund ja stehen, liegen, sitzen, sein. Irgendein Mensch wird dabei sein oder nicht dabei sein. Das heißt, ihr fangt viel kleinschrittiger an, übers Können zu sprechen, als es jetzt vermeintlich in meinem Kopf so bei Filmhunden der Fall gewesen wäre. Ja, spring mal durch den brennenden Reifen und geh mal da durch die 2 geöffneten Autofensterscheiben und krall dir da drinnen noch ein und zieh den damit raus. Finde ich richtig gut. Also das heißt, was müsste Weekend denn mitbringen, damit der überhaupt eine Chance hätte, irgendeinen Auftrag zu bekommen?
Wir fangen mal ganz unten an. Der muss cool sein im Sinne von, Trubel macht ihm nichts aus. Die meisten Filmsets sind mit mehr wie 4, 5 Leuten besetzt. Da sind schon mal 10. Wenn wir bei einer großen Produktion sind, sind da 30, 40. Und wenn wir bei einer Kinoproduktion sind, sind da 50, 60 Leute an einem Filmset, an einem Tag, die sich dort bewegen. Und da können wir als Filmtiertrainer noch so oft sagen, schön leise sein, schön ruhig sein, nicht schreien, keine Hektik, keiner rennt, keiner schreit. So, funktioniert nicht. Auch bei so einer großen Gruppe irgendwann gar nicht mehr möglich, alles zu managen. Also da muss er erstmal schon mal cool sein. Dann muss er Bock auf andere Menschen haben, meistens, weil meistens ist doch irgendein Schauspieler, ein Model oder so mit von der Partie und wenn er sagt, nee, Menschen finde ich grundsätzlich irgendwie total kacke, habe ich schon Bock drauf, der soll mich bloß nicht anpacken, dann fällt das auch raus. Und er muss motivierbar sein, mit was auch immer, entweder weil er weiß, ey, wenn Fatih auf mich stolz ist, dann ist es für mich das Geilste, oder aber Kekse, also ich bin ja, ich liebe Keksschlampen, die sich einfach für einen Keks komplett verkaufen, das ist für mich ja im Job ein totales Geschenk. Blöd ist nur, wenn er dann abbiegt und zum Catering geht, aber ansonsten ist so ein verfressener Hund natürlich großartig, oder Spielzeug geht auch, da muss man nur ein bisschen aufpassen, wenn man es ihm gibt, dass er dann nicht die komplette Party feiert und alles abrockt. Ja, also das muss Weekend mitbringen. Und dann können wir damit langsam anfangen. Also erstmal ist es der Charakter und seine, wie ist er denn so als Hund?
Wie oft kommen denn Anfragen an dich mit Hunden, die das mitbringen? Und wie oft musst du leider zurückschreiben, boah, ich glaube, ihr habt da einen falschen Eindruck oder euer Eindruck, selbst wie ihr ihn gerade beschrieben habt, ist super, aber das reicht einfach nicht, weil er eine dieser Komponenten nicht mitbringt.
Du meinst Hunde, die sich bei uns bewerben? Also Hundehalter, die ihren Hund bei uns bewerben. Mhm. Wir fragen verschiedene Sachen schon im Fragebogen ab, gucken uns die dann durch und wenn die ein Punkt ist, mag von anderen Menschen angefasst werden und wenn da kein Kreuzchen ist, ist das schon komisch, gehorcht auch anderen Menschen und da ist auch kein Kreuz, dann ist es schon nicht gut. Und kann Trubel gut aushalten, dann ist auch kein Kreuz, dann wissen wir schon, da müssen wir eigentlich gar nicht mehr viel aufs Können gucken. Und es gibt ja auch offene Castings, die wir machen, also Casting auf großen Veranstaltungen, wo man dann spontan oder auch mit Voranmeldung sich bei uns vorstellen kann. Da ist es sehr häufig so, ich mag wenn so 10-15% von denen, die sich bei uns bewerben, die schaffen es auch wirklich, dass wir sagen, ja, das gucken wir uns länger und genauer an und du bist erstmal aufgenommen, aber die meisten sind raus.
Wow.
Also die wollen, also die
crazy.
Eine Standardaussage oft ist, ich hätte so gerne, dass mein Hund mal auf so einer Hundefutterverpackung abgebildet wird. Ach so, ja. Das sind übrigens sogenannte Stockbilder. Also diese Bilder werden, ja, die werden manchmal auch noch geschossen, aber meistens werden die irgendwo eingekauft. Die gibt es schon lange und Jahrzehnte. Und es hat einfach dann gar nichts mit meiner Welt zu tun, wo der Hund nicht nur mal kurz eine Sekunde schön in die Kamera gucken muss. Und dann ist es vielleicht wirklich ein schüchternes Mäuschen, dass man gar nicht ins Fotostudio kriegt, auf eine bestimmte Stelle in die Kamera gucken, dass dann auch noch das Blitzlicht aushält. So ein Blitzlicht kann so einen schüchternen Hund schon sehr beeindrucken, dass der Hund auch gar nicht mehr so glücklich aussieht, wie er aber aussehen soll, wenn der auf der Hundefutterverpackung sein soll. Das ist schon erstaunlich, wie viele Hunde wir nicht nehmen. Es gab eine Messe, da haben wir unfassbar viele Hunde genommen. Da war wahrscheinlich auch die Vorarbeit von uns in Erklärung und Aufklärung. Was suchen wir denn für Hunde großartig? Das war letztes Jahr auf der DogLife. Da waren wir in der Halle Münsterland, das ist im Januar. Da haben wir 20 Hunde, glaube ich, genommen. Unfassbare Ausbeute. Da, also so, ich war so perplex und so baff. Ja, das war richtig viele tolle, gute Hunde. Die ersten aus diesem Casting haben auch schon Jobs bekommen, sind dann schon vor der Kamera gestanden und haben das wirklich großartig gemacht, so wie ich das auch, ja, gedacht habe beim Casting.
Krass. Das zweite Ding, was du gerade aufgemacht hast, wo wir natürlich reingehen müssen, du hast gesagt, du hast einen Hund 4 Monate trainiert, bevor du dann ans Set gefahren bist. Was ist das für ein Projekt, wo man 4 Monate Trainingszeit reinsteckt? Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du in den 4 Monaten nicht nur einen Tag trainiert hast und sich das lediglich über 4 Monate gestreckt hat, sondern du in den 4 Monaten schon auch relativ regelmäßig trainiert hast.
Ja, also das ist, also dass man 4 Monate für ein Projekt trainiert, ist relativ normal. Ich habe jetzt wieder ein Projekt auf dem Tisch liegen, das, wo wir jetzt schon die Drehbücher wissen, wo wir jetzt schon wissen, was los ist. Und wir starten, der erste Drehtag ist Ende März. Und wir starten, also das erste Training gab es schon und das nächste wird jetzt am 10. Dezember. 10. Dezember wird das stattfinden. Und dann treffen wir uns alle 2-3 Wochen. Um zu trainieren. Die Halter trainieren ihren Hund weiter, dann bin ich einfach digital dabei, aber real dann alle 2 Wochen und bereiten die Hunde, in dem Fall sind es 2, also ein optisches Zwillingspärchen, sind nicht verwandt und nicht verschwägert. Und dann fahren wir ans Set. So, zurück. Welchen kleinen Kerl habe ich da 4 Monate trainiert? Es gibt ein Riesenprojekt von meiner geliebten und geschätzten Kollegin, der Renate Hiltl von der Filmtierrench. Das Projekt ist so groß, dass sie gesagt hat, ich brauche tolle Menschen noch im Team, ich pack das nicht alleine, Marion, kannst du wohl? Ja, habe ich freudestrahlend ja gesagt, also wer will nicht mal bei so einem riesen Netflix-Ding dabei sein und dann auch noch mit Renate und so vielen Leuten und so vielen Hunden. Und am Ende der Planung, also es hat sich da ein paar Mal was geändert, war es dann so, dass ich einen Double-Hund bekam. Also es gibt die Lilifee, einen tollen kleinen Hund, der lebt bei der Renate. Und Lilifee brauchte auch ein Double. Heutzutage ist das ganz oft bei großen Produktionen, dass es einen Hund doppelt gibt, wenn nicht sogar dreifach, damit er wirklich wenig Stress hat, damit er ausgetauscht werden kann, damit er genügend Freizeit hat, damit er krank werden dürfte. Er muss ja nur mal in die Scherbe treten, dann ist die Produktion einfach stillgelegt für ein paar Tage. Und so ist es auch da. Und dann kam der kleine Clooney zu mir. Und der war damals 4 Monate. Und dann hatte ich 4 Monate Zeit, den Startler zu machen und vom kleinen Hündchen zum großen Hund zu machen. Wobei er hat nur knapp 2,5 Kilo, also auch das nochmal sehr besonders. Groß geworden ist er nicht. Aber er hat hinterher performt und er hat seinen Job gemacht. Und da ist man dann doch als Mama sehr stolz auf sein Kind. Anders kann man es nicht bezeichnen, weil so ein Drops, der ist ja 24/7 bei mir gewesen. Und eine sehr besondere, sehr tolle, sehr großartige Zeit, wo man, und das sage ich ja immer, Filmhunde dürfen mehr dem Hund auch als kleinen Welpen schon so viel Mist beibringt, was man jedem Junghund abgewöhnen würde. Sein Job war unter anderem, in einen Finger zu beißen. Ja, ist ja das, was man kleinen Hunden möglichst sagt, das macht man bitte nicht. Und ich habe gesagt, weitermachen, nochmal, nochmal, noch mal fester, noch mal schneller, beiß doch mal. Also sehr, sehr lustig und sehr amüsant dann, wenn einen andere Leute dabei beobachten, die nicht wissen, was man so macht. Großartig.
Verrückt. Ja. Darfst du ein bisschen was über so einen großen Dreh dann erzählen, wie sowas abläuft, wenn ihr da mit mehreren Filmhundetrainern vor Ort seid, wahrscheinlich ja auch noch vielen, vielen anderen Menschen mit mehreren Hunden. Wie haben wir uns sowas vorzustellen?
Wir haben viele Trainings im Vorfeld gehabt, damit nicht nur die Hunde sich alle kennen. Ein Großteil lebt bei der Renate auf der Filmtree-Ranch, kannten sich schon. Nichtsdestotrotz waren ein Mali und der Clooney, ein Beaver-Yorkie, nicht immer im Dauerrudel dabei, aber es waren ja auch Neuankömmlinge auf der Filmtree-Ranch, die auch nochmal ins Rudel wachsen mussten. Somit waren wir ein-, zweimal im Monat in München zum Training. Und haben dort auch als Menschen ein Team bilden mussten. Es mussten Vertrauensbasen geschaffen werden. Man muss sich am Set fast wie beim Sport blind aufeinander verlassen können. Man muss wissen, wie der andere funktioniert, lernen, Triggerpunkte hat der andere, welche sollte man da nicht drücken. Das ist ja auch so eine Vorarbeit, die da irgendwie zu leisten ist. Und dann waren wir schlicht mal so 9-10 Wochen in Tirol. Es war so ein bisschen, eine riesen WG, wo wir die Hunde so aufgeteilt haben, dass es für die Hunde cool ist. Also die ganzen kleineren Hunde waren zusammen und die größeren Hunde waren zusammen, dass die dann auch frei laufen können mit Garten und Co. Wir haben vor Ort noch viel trainiert, wir haben vor Ort viele Absprachen getroffen, wir haben vor Ort Aufgaben verteilt, wer wofür zuständig war. Insgesamt war dieses Projekt so, dass es 5 Haupttrainer waren mit 5 Assistenten. Und wir uns dann die Aufgaben entsprechend geteilt haben für insgesamt 8 Hunde. 9, 8.
Ja. Wow.
Coole Zeit, cooles Erlebnis. Vielen lieben Dank, liebe Renate. Wer auch immer riesige Filmprojekte stemmen möchte, ruft die Renate an. Sie weiß, was sie tut.
Verrückt, einfach verrückt. Du musst uns ein bisschen mehr mit reinnehmen, weil die meisten, die hier heute zuhören, werden noch nie an so einem Set gewesen sein. Das ist ja schon als Mensch eine sehr skurrile neue Welt. Wie nimmst du die Hunde wahr, wenn die an so ein Set kommen? Klar, ich denke, dass da Hunde bei sind, die sagen, yes, heute ist mein Tag, hier bin ich, Kamera an, Licht an und wir filmen bitte nur noch mich. Aber wie ist so die breite Masse? Wie ist so ein Filmset für Hunde, vielleicht auch im Erstkontakt, wenn die das erste Mal da auftauchen?
Wenn wir die Chance haben, so wie es bei dem Clooney der Fall war oder auch bei meiner Luise, die ist jetzt 1,5, 2 Jahre alt, oder auch Tilda, die habe ich sehr jung bekommen, die nehme ich schon als Azubi einfach mit. Dann hat ein anderer Hund einen Job und die dürfen einfach dabei sein, gucken, erleben, sich wohlfühlen, geknutscht werden, geknuddelt werden, wenn sie es denn dann wollen, Kekse bekommen und eine coole Zeit haben und lernen direkt, dass sie viel warten dürfen. Und genauso habe ich es beim Clooney halt auch gemacht. Der war unter anderem mit deiner Lieblingsfly mit am Set. Also der Clooney hat in meiner Jacke gesteckt, während die Fly, der Neufundländer von Uwe, Dreharbeiten hatte. Ja, und dann hat er einfach auch kennengelernt, dass es da eigentlich ganz nett ist und dass alle einen irgendwie süß finden. Wenn es jetzt Hunde sind, die einfach schon älter sind, die bekommen halt ihren ersten Job, dann haben wir vorher aber schon geprüft, wie reagiert er denn auf so eine Kamera. Wir haben hier eine Dummy-Kamera, die haben wir nachgebaut, die so ein bisschen aussieht wie, wo ein so ein komisches Glasding dann auch schon mal anguckt, das näher kommt. Wir prüfen vorher, wie verhält sich der Hund in einem Baumarkt, wo keiner auf den Hund achtet, wo es schreppelt, wo es laut ist, wo komische Lautsprecherdurchsagen kommen und. Und probieren das aus, um da einfach schon so ein Gefühl dafür zu haben, okay, der ist cool genug, den können wir mit ans Set nehmen. Ansonsten kommt er einfach nicht mit ans Set. Ja, dann müssen wir einfach warten, ob da überhaupt mal der passende Job kommt oder ich habe ihn einfach gar nicht aufgenommen oder es war eine Fehlentscheidung, ihn aufzunehmen. Dann sprechen wir irgendwann drüber, dass der Hund grandios ist und wirklich toll ist und unfassbar viel kann für Mutti und Vati im Wohnzimmer und nicht für die große Welt am Filmset. Wenn ein Hund aber einmal, vielleicht auch zweimal am Filmset war, dann hat er sehr schnell verstanden, das ist so eine Zirkusstadt, die zieht halt immer um, es sieht immer anders aus, aber irgendwie auch immer gleich und die Gerüche sind bestimmt auch immer ähnlich, weil die Kameras, die Lichter, die Kabel, das Catering, der Klowagen und Co. Also meine Hunde, wenn ich die mitnehme, die feiern das total, die wissen schon, wenn ich meine Tasche packe, heute geht's ans Set. und sind schneller im Auto, als ich überhaupt gucken kann. Und ich höre und weiß von den Agenturhunden genau dasselbe. Wenn inzwischen ist die Verknüpfung schon, da ist Marion. Geil, fahren wir ans Set oder was? Echt? Die Marion ist da, wir machen doch jetzt was, oder? Wo ist denn die Kamera? Auch wenn wir nur Gassi gehen. Also auch die Verknüpfung, die finden das toll. Die lieben es, im Mittelpunkt zu stehen. Die finden es toll, diese Me-Time für sich zu haben mit ihrem Menschen und oder mit mir. Also der Mensch ist immer dabei, aber irgendwann haben die Hunde halt verstanden, dass ich auch ganz nett bin. Und im Mittelpunkt zu stehen, Kekse zu kriegen, gefeiert zu werden, Übungen 25 Mal machen zu dürfen und lieben es. Und wer es nicht liebt, der macht den Job auch nur einmal und dann finden Gespräche statt und dann erkläre ich dem Halter auch, dass es nicht seine Welt ist und dass wir es einfach nicht nochmal machen. Und von daher ist der Prozentsatz derer, die es feiern, bei 98%.
Nice, voll fair und total vergleichbar mit Menschen, ne? Also wenn du als Mensch mal in so einem Studio warst und ich durfte es ja auch erleben, entweder geht da innerhalb von einer Sekunde, glaube ich, so eine Flamme an und du wirst süchtig nach diesem, was auch immer das ist, oder ich glaube, du magst es einfach nicht und dann machst du es halt einfach nicht mehr wieder. Und wie fair, dass ihr den Hunden dann ermöglicht, es auch nicht mehr machen zu müssen, selbst wenn er vielleicht sogar sehr talentiert wäre.
Ja, das ist mir total wichtig. Kein Hund ist auf die Welt gekommen und hat gesagt, ich möchte übrigens Aki-Star werden. Ich möchte unbedingt Agi lernen. Kein Hund ist auf die Welt gekommen und hat gesagt, ich möchte unbedingt Behindertenbegleithund werden. Kein Hund ist auf die Welt gekommen und hat gesagt, ich werde übrigens TV-Star oder Kinostar oder wie auch immer. Und da einfach gucken, wie reagiert denn der Hund? Hat er da grundsätzlich Bock drauf? Was spiegelt denn der mir wieder? Findet er das wirklich schön? Und will er das machen? Oder sagt er, du, Wald und Wiese schnüffeln, hier nichts tun, Sofa ist auch cool. Dann gib ihm das doch bitte. Ja, wenn du unbedingt ins Fernsehen willst, dann streng dich an, dann nimm nicht den Hund dafür. Dein Hund möchte es vielleicht gar nicht. Das ist so wichtig.
Gefällt also, mir richtig gut. Bei den Dreharbeiten zu Top Dog hat die liebe Miriam Knauer den Teilnehmern irgendwann gesagt, ihr sagt jetzt alle Danke zu eurem Hund, denn ohne euren Hund wärt ihr nicht hier. Und dann habe ich gedacht, crazy, was für ein schöner Satz. Und dann haben 2-3 Leute erst gelacht und dann haben wir das aber mal wirken lassen. Denn genau wie du sagst, nur weil der Mensch den Wunsch hat, gerne ins TV zu kommen, können wir den nicht abwälzen auf den Hund und dann bedingungslos darüber gehen. Wenn der Hund es geil findet, geil, go for it. Hab die geilste Zeit zusammen und auch da kann ich aus eigenen Erfahrungen berichten, es ist die geilste Zeit, wenn du das mit deinem Hund erleben darfst und ihr es beide feiert und ihr es beide fühlt, ey, dann mach es so oft es dir irgendwie möglich ist. Aber wenn dein Hund es nicht fühlt, dann bleibt es dein Wunsch und wie du sagst, gib Gas, erfüll ihn dir, aber dann nicht auf dem Rücken von deinem Hund.
Ja, das ist total wichtig. Also die andere skurrile Geschichte, die da so ein bisschen mit reinspielt, ich krieg einmal pro Jahr, Gott sei Dank nur einmal pro Jahr, die Anfrage per Telefon oder auch per E-Mail, sag mal, wenn ich hier einen Hund haben möchte, der bei dir mitmachen kann, was muss ich mir denn da kaufen? Wo ich dann sage, was muss ich mir da kaufen? Ja, also ich will jetzt einen neuen Hund haben oder sogar einen Erstlingshund, wo ich dann noch mehr denke, wie kannst du als Ersthundebesitzer so da dran gehen? Ich glaube, so. Und natürlich sind die Gespräche relativ zügig beendet, wo ich dann sage, das ist der völlig falsche Ansatz. Bewirb dich einfach nicht, wenn du einen Hund hast. Also nicht bei mir. Wenn ich als Inhaberin einer Film- und Agentur sage, ich kaufe mir keinen Hund, der optisch überhaupt nicht irgendwie im Film zu sehen sein wird, wo die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dann ist das eine ganz andere Nummer, wenn ich natürlich darauf gucke, dass der irgendwann dafür geeignet ist. Aber ich bin auch ganz offen und ganz ehrlich, die Tilda, wer irgendwann mal guckt, wer ich bin und was ich für Hunde habe, Tilda ist ein Königspudel Border Collie, ein wunderschönes Tier, sie sieht ein bisschen aus wie ein Eisbär, hat auch noch blaue Augen und schwarzen Kajal drumherum, ist hochintelligent, lernt unfassbar schnell und hasst es, am Set zu sein. Die ist einfach so intelligent, dass sie leider Gespenster sieht, wo ich keine sehe und dass ihr gruselig ist, wo ich denke, da ist auch gar nichts, was ist denn jetzt los? Und die kann ich nicht am Set einsetzen. Da habe ich schon auf alles geachtet und es hat nicht geklappt. Und dann habe ich trotzdem einen Hund, der nicht geeignet ist. Guckt doch einfach, dass ihr, wenn ihr einen neuen Hund anschafft, neuen oder auch zum ersten Mal einen Hund habt, der einfach zu eurem Leben passt. Und wenn er dann auch noch hinterher cool wird, und so cool wird, dass ihr denkt, oh, vielleicht ist er doch fürs Fernsehen geeignet, dann meldet euch bei mir. Aber nicht erst fragen, was denn gerade modern ist und deswegen vielleicht später auch eine Chance hätte, optisch irgendwie in die Agentur zu kommen. Ganz wichtig.
Wichtig, wichtig, sehr wichtig. Cool, dass du es sagst. Finde ich gut, wenn auch ein, zwei kritische Anmerkungen kommen, weil es einfach so wichtig ist, dass man auch ein bisschen aufklärt und ein bisschen informiert. Und ich verstehe immer den Wunsch, den jeder irgendwie da mitbringt. Und wenn man das alles so bilderbuchmäßig aufmalen würde, dann wäre das ja auch super. Aber wir haben ja gerade von dir gehört, die Prozentzahl der Hunde, die nachher überhaupt in die Agentur aufgenommen werden. Und selbst davon bekommt ja dann noch nicht mal jeder die große Kinorolle. Ein bisschen Glück wird ja wahrscheinlich wie bei allen im Leben auch immer da nochmal mit reinspielen.
Ja, völlig. Es gibt Hunde, die sind seit 3, 4, 5, 6, 7 Jahren in der Agentur und die hatten noch keine einzige Jobzusage. Das ist einfach so. Es ist ein bisschen wie Lotto spielen. Und es gibt Hunde, die laufen wie so ein Rennpferd und noch ein Sieg und noch ein Sieg und noch ein Sieg und wieder und wieder und wieder. Ich kann das natürlich, es ist ein kleiner Ausschlag, wenn man sagt, das ist ein Newcomer, der war noch nie am Set. Die Produktionen fragen zum Teil danach. Und wenn ich dann sagen kann, nee, der war schon 5, 6 Mal, der ist schon erfahren, der weiß schon, worum es geht und der feiert das, wir wissen das. Das ist der einzige Ausschlag, der da vielleicht noch mal von mir quasi beeinflusst wird, ob ich das preisgeben muss oder nicht. Ansonsten ist es totales Glück. Es gibt Biggie. Biggie hat Vitus. Vitus ist ein schwarzer Labrador. Und ich habe jahrelang gesagt, schwarze Hunde haben überhaupt gar keine Chance. Weil die Kameraleute es einfach total schwer haben, einen schwarzen Hund abzulichten. Wer selber schon mal versucht hat, seinen schwarzen Hund in einem dunklen Wohnzimmer zu filmen oder zu fotografieren, wird selber merken, es ist echt schwer. Und so ähnlich ist es auch bei den Vollprofis. Die müssen halt viel mehr drauf achten. Und Vitus, der schwarze Labrador, hat auch nicht klein angefangen, sondern direkt mit Kino. Der hat bei Lassie mitgespielt, mit seinem Kumpel, ein blonder Labrador. Und dann hat Biggie rumgescherzt und hat gesagt, so, jetzt machen wir aber eigentlich nichts Großes mehr, jetzt machen wir immer also nur noch große Sachen, als nächstes könnte ja Hollywood mal kommen. Zwischendurch hat es ein bisschen Ruhrpottwache gemacht, da war Corona, da hatten wir alle Verständnis, dass wir einfach alles mitnehmen, was so ist. Da hat der Vitus einen Polizeihund gemacht und dann wurde aus Scherz plötzlich Wirklichkeit und der schwarze Labrador durfte nach Hollywood, beziehungsweise ist Hollywood nach Deutschland
gekommen. Jetzt ernsthaft?
Ja. Ja, ab und zu drehen amerikanische Produktionen quasi aus Hollywood in Deutschland. Und so war das auch in dem Fall. Die haben Dracula gedreht in den Filmstudios in Babelsberg und hinterher auch noch auf Malta. Und Vitus hat die Rolle gekriegt. Also der hat gar nicht klein angefangen. Nicht hier mal eine kleine Werbeproduktion, sondern direkt fett, richtig dick drin. Und jetzt war eine Weile Pause und vor drei Wochen klingelt wieder das Telefon, die brauchten einen schwarzen Labrador. Wirklich selten, schwarze Hunde gehen fast nie, aber schwarze Labrador scheinbar schon, der das und das kann. Und das, was mir die Produktion erklärt hat, war ganz klar Vitus. Ich habe Biggie angerufen, ich sage, Biggie, da ist schon wieder so ein Kinofilm. kannst du mal einen Tag nach Leipzig fahren? Kannst du mal da, also die brauchen den Vitus. Und so war es, wir sind da hingefahren. Es wird ein riesiger Kinofilm mit richtiger Starbesetzung. Ich kriege die Namen alle nicht hin. Ich habe die auf der Liste mir angeguckt und gedacht, oh krass, das ist nicht mal eben irgendwas. Aber es ist halt Vitus. Vitus macht halt nur die dicken Dinger. Die hat halt jedes Mal den dicken Lotto gewinnen, weil die solche fetten Produktionen hat. Es gibt Snowy, einen kleinen Terrier, der jetzt auch schon seit 6, 7 Jahren dabei ist. Ein wundervolles ein Mischling. Gar nicht wahr, sein Kumpel ist ein Tierschutzhund, er nicht. Aber Mischling, der macht halt ganz viele kleine Werbeproduktionen. Also der war noch nie an so einem richtig riesen Filmset, weil der Zufall das für ihn nicht vorgesehen hat, weil es einfach nicht so kommt. Aber trotzdem macht ja alles irgendwie Spaß. Also ich feiere jede Produktion. Es ist mir ist es wirklich egal, ob das jetzt Hollywood ist oder ob es die kleine Werbeproduktion von dem Kochstudio nebenan ist. Das ist mir ganz egal. Der Job an sich ist jedes Mal wieder toll und abwechslungsreich und neue Herausforderungen für mich und die Hunde und immer wieder schön dabei zu sein.
Würdest du sagen, dass die Hunde den Unterschied merken zwischen Hollywood und dem in Anführungsstrichen kleinen Werbefilm nebenan?
Oh, lass mich gerade überlegen. Ich guck mal eben auf meine Hunde. Nee. Nee, die wissen, es dreht sich, denen ist das egal. Mittelpunkt, Party machen, Kekse kriegen, für den Menschen arbeiten dürfen, also wirklich dieses beschäftigt werden und was Sinnvolles scheinbar tun. Also meinen Hunden ist es wirklich egal, ob es jetzt das ganz dicke Ding ist oder ob es eher die kleineren Produktionen sind.
Ich durfte ja Uwe, Fly und dich 2 Tage begleiten und ich fand es so spannend zu beobachten, was das mit den Leuten vor Ort gemacht hat, wenn der Hund dann das gemacht hat, was er machen sollte. Das ging von Gelächter über absolut verwundert, sprachlos, wie sowas möglich ist. Dann ist das ein 2. Mal möglich, ein 3. Mal möglich. Das heißt, es war dann auch irgendwann klar, das ist kein Zufall, was der Hund da macht. Bis hin zu den Schauspielern, die irgendwie, die sehen den Hund und bei denen verändert sich was und die connecten mit dem Hund und es ist ein ganz anderer Vibe da. Ist das immer so?
Das ist fast immer so. Also das mit den Schauspielern ist, entweder geht's richtig gut oder es ist schwierig mit dem Schauspieler, weil dieser Schauspieler einfach gar kein Hundemensch ist. So gar kein Hundemensch. Dazwischen gibt's relativ wenig Platz. Oder dritteln wir mal. Es gibt noch welche, die sind wirklich sehr bemüht. Hilft aber dann auch nichts. Aber ja, diese Verwunderung am Set. Ich bin ja in dieser Bubble, so wie du wahrscheinlich auch, mit guten Menschen, die ihren Hunden Gutes beigebracht haben, wo so ein Grundregeln herrschen, worüber man nicht sprechen muss, weil es ist einfach so und wo ein Sitz einfach auch ein Sitz ist und das kann man nochmal dem Hund erklären, dass man das auch wirklich so meint, aber dann weiß der Hund auch, ach scheiße, ja, Sitz heißt Sitz. Und dann kommt man in die Filmwelt und die haben noch nie mit einem Hund gedreht und sind dann völlig verdattert, dass der Hund Sitz macht, weil man es ihm sagt. Und dann denke ich auch, der Tag ist schon gerettet. Ist total egal, was wir hier abliefern. Die feiern schon, dass der Hund sitzen kann. Ja. So war es jetzt auch gerade wieder bei einem Werbedreh für irgendein Weinfleckenbeseitigungsmittel. Ja. Das ist großartig. Also das ist schön, wenn wir die Menschen begeistern können. Es gibt aber auch genau das Gegenteil, die dann denken, na jetzt habe ich hier teuer so einen Filmhund gekauft. Teuer ist auch relativ, aber sie haben halt Geld dafür einen Hund ausgegeben, der nicht von der Straße kann. Und da waren wir mal bei einem Dreh für Handywerbung, also Werbung für ein Mobiltelefon. Und der Regisseur das Gefühl war, das ist schon ein paar Jahre her, das Gefühl war, der musste irgendwie den Hund da einbauen, war aber jenseits eines Hundefans, hat auch keinen Hundeverstand und fand uns auch ziemlich doof, weil wir haben auch noch Ansprüche gestellt. Wir wollen das Auto im Schatten haben, wir wollen nicht so oft hin und her laufen, wir brauchen eine Grünfläche. Und nee, bitte, an dem Set, wo wir jetzt gleich arbeiten müssen, wird kein Brötchen gegessen, weil der Hund wird dann dazu abgelenkt. Und der Hund musste mehrfach mit dem Schauspieler mitlaufen und interagieren und hochgucken und runtergucken und hingucken und hergucken. Und der Hund hat es wirklich toll gemacht, das war Lotta. Und Lotta war ja auch total motiviert, hat alles mit sich machen lassen und Männchen noch machen und kann er dann auch Pfötchen geben, ja, und kann er sich auch drehen, ja, kann er auch, war alles nicht so bestellt, ja, er wollte einen Hund, der mitläuft und mal guckt und kann er auch und die Produktion drumherum hat den Hund schon ziemlich sehr gefeiert, der Regisseur fand den immer noch doof, weil er wollte den Hund scheinbar einfach nicht und wollte uns dann provozieren und meinte, ja, naja, aber niesen auf Kommando und meine Zunge rausstrecken kann er jetzt nicht, ne? Und wir haben gesagt, ja doch, kann er schon. Aber gleich kostet es auch irgendwie extra. Und dann ist ihm alles aus dem Gesicht gefallen, weil Lotta das wirklich konnte. Ja. Das sind halt so Sachen, womit dann auch ein normaler Mensch, der mit dann nichts zu tun hat, der nicht in dieser Bubble ist, nicht rechnet, dass ein Hund das können kann. Und mit solchen Sachen haben wir dann auch ihn fast begeistert und gekriegt. Aber ja, bei vielen Produktionen ist es wirklich so, dass sie sehr glücklich sind, wenn wir sehr gut funktionierende Hunde liefern. Klar, Produktionen, die häufiger mit Hunden arbeiten und die das Business lange kennen und für die das ganz normal ist, die haben natürlich auch eine Erwartungshaltung, die sie auch haben dürfen, dass das, was sie bestellt haben, auch abgeliefert wird.
Eine Szene, die mich sehr, sehr beeindruckt hat, als ich euch begleiten durfte, war der Moment, als wir in dem Tierheim in dieser Küche gedreht haben und man das Gefühl hatte, dass Fly ab einem gewissen Punkt mitgespielt hat, was natürlich total vermenschlicht ist jetzt, aber sie hat, als wenn sie die Szene verstanden hat und Emotionen aufgenommen hat und eigenständige Entscheidungen getroffen hat und mit Menschen interagiert hat. Und wir standen alle draußen vor diesen kleinen Monitoren und ich hatte Glück, ich konnte wirklich gut gucken. Und es war auf einmal Totenstille, weil alle gesagt haben, boah, Jesus, das ist ja Wahnsinn. Und es war jedem klar, das können wir nicht nochmal machen, weil das war nicht gescriptet und es war so on point. Irre. Glaubst du, die Hunde verstehen das irgendwann, wie Film funktioniert oder verstehen diese Momente und lassen sich dann drauf ein?
Was auch immer in den besonders guten Filmhunden passiert. Also es gibt die Filmhunde, die sind perfekt, weil sie wirklich funktionieren wie eine Maschine. Ja, den sagst du was und es ist so, wir stellen uns jetzt mal so ein Mali vor, und dann sagst du Sitz und dann sitzt und dann sagst du Platz und dann knallt er sich hin. Das sind die einen perfekten Hunde. Und dann gibt es noch die perfekten Hunde, dazu können auch die Malis gehören, die dazu angehalten wurden, das ist ja auch immer eine Sache des Halters, eigene Entscheidungen treffen zu dürfen. Und dass diese Entscheidungen, die der Hund selber trifft, nicht falsch sein müssen. Also die können auch mal sein, dass ich dann als Halter sage, du, ihr war jetzt aber kacke, setz dich mal wieder hin, bitte. Aber es kann auch oft sein, dass man sagt, ach, das ist aber echt eine gute Idee, das hast du gut gemacht. Und wer das in seinem Hund fördert, und das macht der Uwe mit Fly definitiv jeden Tag aufs Neue, wenn die aufstehen, die sprechen ja nicht miteinander, aber es ist schon ein fairer Austausch. So sehe ich das, wenn die Menschen ihren Hunden die Räume lassen, eigene Entscheidungen zu treffen und nicht nur die Marionette des Kommandos zu sein oder des Signals, was man ja heute sagt, zu sein, dass der Hund ausführt. Und dann passieren solch wundervolle Geschichten, wie das die Fly sagt, ich habe da noch ganz andere Ideen, wie ich hier im Raum stehen kann. Ich kann ja jetzt auch mal den Kopf auf den Tisch legen und hier nochmal halb rüberkommen. Und das ist doch, gefällt euch das? Ach prima, es gefällt euch. Und dann.
Oh, du weißt genau, was ich meine.
Ja, wäre schade, wenn nicht, oder? Also nicht, dass ich dich verstehe, aber dass ich verstehe, woher das kommt. Meine Fanny macht das genauso, die anderen zwei Mädels auch. Die Fanny ist jetzt einfach die Dienstälteste von meinen, die dann selbst anfängt zu performen und sagt, ich habe da noch eine Idee, ich könnte auch noch so und so. Und sie wartet dann drauf, ob ich das gut finde. Das ist nur so eine Makrosekunde, klar, weil ich würde ja sehr schnell, wenn ich es nicht gut finde, ihr sagen, das machen wir jetzt auf gar keinen Fall. Aber ansonsten liebe ich das, dass sie selber Ideen entwickeln und mir den Moment geben, zu sagen, ja, das ist cool, oder, ach, war jetzt aber auch, also Schnapsidee, ne? Das machen wir jetzt nächstes Mal anders. Und das sind die wirklich guten Filmhunde. Ein bisschen wie beim Schauspieler. Der nur das macht, was im Drehbuch steht, wird nie ein guter Schauspieler. Der Schauspieler, der sich selber einbringen darf, weil er das irgendwann mal gelernt hat, der wird ein großer werden können.
Da sind richtig viele Parallelen zwischen Hund und Mensch, oder? In diesem Schauspielding.
Ich finde schon. Also sind nicht sowieso viele Parallelen zwischen Hunden und Menschen. Also klar darf man sie nicht vermenschlichen, kann man nicht oft genug sagen. Aber nichtsdestotrotz sind es Lebewesen, die durchaus denken können, in welcher Sprache auch immer. Aber sie treffen Entscheidungen, so wie ich Entscheidungen treffe. Mal sind sie gut, mal sind sie nicht gut. Es wäre schade zu denken, nee, das ist eben nicht so und wir benutzen sie nur für irgendetwas. Das soll ja schon auch ein Zusammenleben sein und eine Zusammenarbeit sein. Er soll ja nicht nur für mich arbeiten, sondern wir arbeiten zusammen am Set.
Wer ist denn wichtiger am Set für dich als Chefin? Der Mensch oder der Hund?
Ob der Regisseur wichtiger ist oder der Hund? Also zum Beispiel?
Der Hundehalter oder die Hundehalterin oder der Hund. Wer ist für dich wichtiger, damit es funktioniert?
Der Hund.
Okay.
Also ich muss den Hundehalter passend an die Hand nehmen. Und es ist mein Ding, den zu führen. Aber wenn der Hundehalter nicht führbar ist in dem Moment, Stresspegel hier, total aufgeregt, total kurios ist, hat gar nichts mit dem Set zu tun, aber es kam Anruf von zu Hause, dann ist man, ne, wo das irgendwas passiert ist. Oder ich habe den Hundehalter falsch eingeschätzt und ich hätte ihn lieber nicht mit ans Set nehmen sollen. Es gibt ja auch Menschen, wo ich mich gegen den Hund entscheide, weil ich Sorgen habe, mit dem Menschen ans Set zu fahren. Dann kümmere ich mich um den Hund. Und dann ist der Hund mein Partner, mit dem ich agiere und versuche damit gleichzeitig den Menschen wieder runterzupegeln und wieder einzufangen, um ihm zu sagen, pass auf, ich übernehme deine Aufgabe, kümmere dich mal um dich selber, hol mal Luft, komm mal an, erde dich mal kurz, ist alles cool, wir kriegen das hier hin. Und wenn wir das hier nicht hinkriegen, dann entscheide ich das auch einfach. Ne? Wenn irgendwas nicht machbar ist für den Hund, dann wird das auch so entschieden und wird das auch kommuniziert. Nee, geht nicht, weil dann suchen wir Alternativen oder es gibt keine Alternative. Dann ist das aber manchmal auch einfach so.
Wie oft, du hast es jetzt schon ein paar Mal angedeutet, wie oft muss der Hund in Anführungsstrichen wirklich nur das machen, was vorher eingekauft wurde? Und wie oft geht es dann doch vielleicht weit darüber hinaus?
Ja, also dass er nur das machen muss, was eingekauft wurde, ist wirklich selten. Also das mag sich keiner vorstellen, aber es ist jedes... Ich war jetzt Ich war jetzt noch in den Niederlanden drehen. Ich habe es total gefeiert, weil ich möchte so gern Fuß fassen in den Niederlanden, weil ich dieses Land so mag. Ich mag die Leute so und es ist für mich so um die Ecke, ja, viel näher, als wenn ich nach München, Stuttgart oder sonst wo fahre. Ich bin in 3 Stunden in Amsterdam, aber ich brauche Ewigkeiten bis in den Süden oder ganz in den Osten. Und dann kam endlich die Anfrage. Und dann war im Vorfeld, es war wirklich wundervoll. Also wir haben auf Englisch meistens kommuniziert, ein bisschen Niederländisch, ein bisschen Deutsch. Aber natürlich, die sind muttersprachlich Niederländer. Wir haben Videokonferenzen gemacht und ich war sehr stolz, das alles verstanden zu haben und alles cool. Und ich habe wirklich keine Verständnislücken, was die Übersetzung angeht. Und die ersten 2 Tage waren rein weg im Studio, Shooting und Social-Media-Drehs vor blauem Hintergrund, was dann hinterher in der Post, also in der Nachbearbeitung, wurde der blaue Hintergrund gegen irgendwas ersetzt. Und mit 2 Hunden, mit meiner Fanny und mit der Lotta von der Juliane. Und wir haben alles im Vorfeld besprochen. Wir haben jedes Bild sind wir durchgegangen. Wir sind durchgegangen, der Hund muss was im Maul halten, der muss von A nach B laufen, der soll dann von B nach C laufen, der soll dies machen, der soll das machen, der soll ein Kalenderblatt abreißen. Alles wirklich bis ins Detail. Wir haben gesagt, okay, üben wir, machen wir. Ich habe Videos hingeschickt, wir haben gezeigt, dass wir das können. Wir fahren dahin und da denke ich, wir haben alles besprochen. Wir wussten auch, wir sind im Studio. Wir wussten, wir drehen vor grünen, beziehungsweise in dem Fall blauen Hintergrund. Was wir nicht wussten, die Hunde standen die ganze Zeit auf einer riesigen Tischtennisplatte. Also die waren so 1 Meter erhöht auf, was war das, 4x4 Meter. Das heißt, für mich als Hundetrainer, ich konnte dem Hund gar nicht direkt zur Seite stehen im wahrsten Sinne, um ihn genau auf diesen Punkt zu bringen, wo er soll. Sondern ich musste entweder auf diesen Tisch klettern, was ja umständlich war, weil er sollte auch nicht dreckig werden und keine Fußspuren. Ich kam auch nicht ran. Der Hund, also die ganzen Gegebenheiten waren einfach völlig anders. Und für den Hund ja auch ungewöhnlich, die ganze Zeit auf dem Tisch rumzulaufen. Und ich habe dann noch, dann kamen noch 3 Filmtage, Drehtage hinterher mit ganz normalen Aufnahmen draußen und in Häusern, also in ganz normalen Häusern. Und da habe ich dann mit dem gesprochen, mit dem ich im Vorfeld auch immer gequatscht habe. Und hab gesagt, sag mal, wir haben über alles gesprochen. Warum habe ich nicht gewusst, dass das auf einem Tisch stattfinden wird? Warum konnten wir das? Also, und dann guckt er mich an und sagt, warum hat das auf dem Tisch stattgefunden? Der es also auch einfach nicht wusste. Das sind ja halt so ganz viele verschiedene Positionen. Der war der Koordinator von allem und der hat halt das Filmteam und das Fototeam und das Social-Media-Team und alle koordiniert und die ganzen Besprechungen koordiniert und wusste eigentlich immer alles. Und dass der Fotograf aber mit seinen Lichtmenschen beschlossen hat, er hat keine Lust auf dem Boden rumzukrabbeln, deswegen baut er alles mal hoch. Darüber hat irgendwie keiner gesprochen. Und dann, das ist das, ne, wir wussten wirklich alles. Und dann kommt eine Sache dazu, die alles anders macht, weil es eben gar nicht so ist.
Und das zeigt schon so sehr, wie flexibel Mensch und Hund sein müssen. Mhm.
Im Kopf flexibel sein und der Hund bestenfalls so gearbeitet wurde oder trainiert wurde, dass er wirklich sein Können universell einsetzen kann. Also, dass er das nicht immer nur mit derselben Situation, mit demselben Raum, mit demselben Menschen, mit demselben Gegenstand verbindet, sondern dass man das frei kombinieren kann. Und er sagt, okay, Mutti, wenn du sagst, hier ist cool, dann ist hier cool, dann machen wir es halt auf dem Tisch. Siehst zwar jedes Mal komisch aus, wenn du da drauf liegst auf dem Bauch, um mir irgendwo eine Position zu geben, aber egal.
Die Sache, die ich an Top Dog am meisten feiere, und das wäre hier jetzt auch nach deiner Erzählung das, was ich hier am meisten feiere, ist die Tatsache, dass man sich im Vorfeld so viel mit seinem Hund beschäftigen darf, muss, kann, soll, damit man dann nachher diese letzten 2% vor Ort einfach nur zeigen kann, was man sich vorher erarbeitet hat. Und das finde ich so nice, weil wenn du dich dazu entscheidest, das zu machen, geht damit einher, dass du sehr, sehr viel Zeit mit deinem Hund sehr, sehr sinnvoll, im besten Fall, verbringen wirst. Und das ist doch einfach das Beste, was es gibt.
Es ist jedes Mal ein Geschenk, wenn man einfach sieht, dass man viel Spaß zu Hause hat. Also Training ist für mich ja auch keine Arbeit. Wer mich fragt, anders. Das Thema Arbeit ist ja immer, Arbeit ist etwas, was man nicht gerne macht. Was mache ich nicht gerne? Buchhaltung und Bügeln und Fenster putzen. Alles andere mache ich ziemlich gerne. Und eigentlich arbeite ich gar nicht, aber ich kriege dafür trotzdem Geld. Und meinen Hund für etwas vorzubereiten und das auch einfach nebenbei, weil ich weiß ja gar nicht, was in einem halben Jahr für einen Anruf kommt, was für einen Job der dann als Angebot hat, einfach zu trainieren, weil ich denke, das ist lustig oder das ist, kann vielleicht mal sinnvoll sein oder ich habe das mal irgendwo gehört. Dass das hinterher auch noch den Erfolg bringt, dass wir damit glänzen können, ist noch super toll. Und wenn wir damit nicht glänzen können, war es trotzdem toll.
Und was für eine inspirierende Umgebung, dann in so einer Agentur, wo ja jeder seine Gedanken und seine Ideen da irgendwie, so stelle ich mir das vor, da reinwirft und man auf einmal so einen Trick bei jemand anderem sieht und sich denkt, oh, das probiere ich auch mal. Oder, ey, das habe ich jetzt gesehen, ich glaube, das könnte man auch so und so machen. Das ist ja ein Fundus, der ist ja gigantisch wahrscheinlich.
Ja, also das gesamte Team der Agentur füttert sich gegenseitig mit Ideen in der Tat und das finde ich richtig gut. Was allerdings noch viel besser ist, ist, dass die Anforderungen, also die Ideen der Auftraggeber, die sind ja manchmal so, dass wir als normale Hundehalter da ja gar nicht drauf kommen, die geben uns ja die Inspiration, neue Dinge zu trainieren, wo jeder Trickdogger irgendwann am Ende ist und sagt, ich weiß nicht mehr, was ich jetzt trainieren soll. Da kann ich jetzt nicht so viel verraten. Im Dezember müsst ihr euch in Holland mal rumtreiben und euch den Werbespot da angucken, den die Fanny da produziert hat. Da waren so viele neue Sachen drin, die wir trainieren durften, wo wir uns ausprobieren durften, ob und wie das wohl klappt, dass es wundervoll ist, das einfach machen zu dürfen. Und auch das Drehbuch jetzt fürs nächste Jahr, was da auf dem Tisch liegt, da sind auch wieder so viele Sachen drin, wo wir gucken müssen, wie machen wir das denn und wie klappt das denn, wie können wir dem Hund das erklären und wie können wir dahinter der Produktion erklären, was, wie, wo machbar ist, wie fügen sich alle Teilchen zusammen. Und wenn das Dinge sind, von denen ich glaube, dass sie Bestand haben, auch für die Zukunft, dann rollen wir das natürlich größer aus, auch in Trainingsgruppen und Trainingsteams, so dass jeder davon hinterher profitieren kann innerhalb der Agentur. Meine Agenturleute sind so, so geil, mein ganzes Team. Ich feiere die so. Ich bin ja super viel unterwegs und wir hatten im Vorfeld vorhin gesprochen, die letzten Monate waren echt anstrengend und ich bin auch grundsätzlich kein Mensch, der heute schon einen Seminartermin in 4-5 Monaten machen kann, anders wie bei dir, weil der eigentliche Job so ultra flexibel ist, dass das da einfach nicht reinpasst. Und meine Leute wollen aber lernen und wollen das Gelernte zu Hause probieren. Und dazu brauchst du auch immer fremde Leute, du brauchst Ablenkung und Trubel. Und wer hat das schon im Stegreif? Und die haben jetzt einfach mal selber eine Trainingsgruppe gebildet. Quasi eine Selbsthilfegruppe für Filmhundinteressierte. Und trainieren einmal im Monat. Und ich kann dazukommen. Dann bin ich aber auch nur Teilnehmer. Das ist eine ganz klare Absprache. Klar, helfe ich mal, wenn es sein muss. Aber wenn ich dabei bin, bin ich nur Teilnehmer. Ich habe selber einen Hund dabei und probiere was aus. Und die tauschen sich aus. Das ist der einzige Kanal, wo wirklich mal ordentlich zugespammt werden darf, wo die Videos schicken dürfen bei mir hin und her und wo die selber gucken dürfen und wo die sich dann gegenseitig erklären, wie sie es gemacht haben. Und ich feiere das total, weil es ist nicht nur die Marion in der Agentur, die einem sagt, was man tun soll und die Leute oder die Hunde an die Hand nimmt, sondern es ist ganz viel Eigeninitiative und richtig Bock drauf haben gefragt. Klar, wenn es ans Eingemachte geht und wir haben einen Auftrag, wo viel gefordert ist, wo es nicht selbsterklärend ist, was man macht, sicher trainieren wir da und da bin ich auch live dabei. Das ist eine ganz andere Nummer. Aber dieses sich vorher schon mal aus Spaß was drauf schaffen, das machen die einfach von ganz alleine und das ist so toll.
Weil es Passion und Leidenschaft ist.
Ja, ganz genau so ist das.
Nice. Nutzen wir die letzten Momente heute. Jeder, der hier heute zugehört hat und denkt, boah, ich muss das auch machen, weil ich will auch in so eine Gruppe und ich will auch irgendwie mal die Marion kennenlernen. Und wenn es beim Casting bleibt, ist doch auch geil, dann habe ich mal ein Casting mitgemacht. Wie komme ich jetzt irgendwie daran, dass ich mich bei euch bewerben kann, dass ich mal zu so einem Casting kommen kann, dass ich mal so einen Bogen ausfüllen kann, dass ich mal, weiß ich auch nicht, wie geht das alles?
Relativ easy. Du gehst auf meine Webseite filmhund-agentur.de. Dort gibt's den Button Bewerbung. Da steht nochmal alles drin. Da gibt's ein Formular, richtig oldschool, ganz bewusst. Nicht digital mal eben alles sofort ausfüllen, sondern da muss man sich schon Mühe geben, das wirklich auszufüllen. Es ist bewusst nicht einfach gehalten und gestaltet. Dann schickst du uns das rüber. Das ist der eine Weg. Dann gehen wir erstmal in die digitale Bewerbung mit Fotos, Videos und Co. Oder aber das nächste große Casting live, wo man auch mit mir quatschen kann vor Ort, ist auf der Doc Live, die Halle Münsterland. Das ist am Mitte, Ende Januar. Google mal Doc Live, Hundeleben, Halle Münsterland, du wirst das Datum finden. Da sind wir jeden Tag, ich glaube zweimal eine Dreiviertelstunde je Tag auf einer Fläche vertreten. Wie letztes Jahr unfassbare Ausbeute. Also ganz, ganz tolle Hunde und noch tollere Menschen und also in Kombination nicht mehr zu übertreffen. Ich bin das wirklich nicht gewohnt und habe das, weil ich war total perplex. Ich freue mich, wenn das wieder so ist, wenn die Dogleihe für mich die zukünftige Goldgrube ist, denn sie liegt bei mir auch noch vor der Haustür. Das heißt, da kann dann auch später analoges Training und nicht nur digitales Training stattfinden. Macht ja vieles auch nochmal einfacher. Und andere Termine bei mir, guck bei Instagram, da wird sowas gepostet, wenn wir mit Castings irgendwo unterwegs sind, so ist es richtig. Oder auf der Website, da muss man dann halt immer nur mal wieder gucken, wann wir wo sind. Oft sind wir auch in Rostock, da waren wir jetzt auch gerade wieder, nächstes Jahr vermutlich auch. Das ist noch nicht final besprochen. Und dann kommen immer noch mal kleinere Castings dazu.
Cool. Also jede, die da Interesse hat, ab auf die Homepage, mal kurz nachgucken, Bogen ausfüllen, genau, und gucken, was draus wird. Marion, letzte Frage heute, eine meiner Lieblingsfragen. Wir stellen uns vor, du darfst jetzt gleich ein Plakat beschriften, bemalen, gestalten, wie auch immer. Und morgen früh, wenn jeder Hundehalter das erste Mal mit seinem Hund vor die Tür tritt, sieht er dieses Plakat. Er kommt nicht drum herum. Was steht auf deinem Plakat? Wie sieht dein Plakat aus? Hau raus.
Auf die Frage bin ich nicht vorbereitet. Ich ganz spontan sage ich, lebe und liebe den Moment mit deinem Hund. Mach einfach, also die Hunde leben im Jetzt und Hier und ich feiere das so sehr, ich würde das so gerne können, einfach still zu sein und bei sich zu sein und zu schlafen, weil man schläft, zu sitzen, weil man sitzt, Ball zu spielen, weil man Ball spielt und den Moment einfach zu leben und zu lieben und wir sind im Gestern und im Morgen und im Gleich und im Vorhin noch. Lebe und liebe den Moment. Immer dann, wenn du mit dem Hund rausgehst, lass das Handy in der Tasche. Lass einfach mal gut sein. Geh mit ihm und sei mit ihm. Steht aber ganz schön viel auf dem Plakat, sorry.
Sehr gut, dass du nicht vorbereitet warst. Was für ein brillantes Plakat. Und weil uns einfach dazu die Mittel fehlen, das jetzt vor jeder Haustür zu hängen, müsst ihr, die Marion gerade zugehört habt, jetzt einfach dafür sorgen, dass wenn ihr morgen früh das erste Mal rausgeht, dass ihr ganz kurz eure Augen schließt, wenn ihr das wollt, und euch kurz vorstellt, dass ihr das Plakat seht, und dann entscheidet ihr, was ihr mit diesem Moment macht, indem ihr das Plakat vor eurem geistigen Auge seht. Ich mag das Plakat.
Boah, jetzt habe ich selber einen Kloß im Hals. Das wird gut. Schöne viele Plakate morgen.
Sehr gut. Marion, allerletzte Frage. Auch du darfst natürlich eine Palette an eine Tierschutzorganisation deiner Wahl spenden, als kleines Dankeschön für deine Zeit und deine Geschichte heute. Wo geht deine Palette hin?
Oh, großartig. Ich habe die Luise, also auch die Fanny ist ein Tierschutzhund, kommt aus dem Tierheim in Koblenz, schon viele, viele Jahre her. Die Luise kommt jetzt seit einem Jahr etwa aus dem Tierheim in Mahl. Und ich bin so dankbar, dass sie mir Luise überlassen haben, diesen kleinen weißen Sonnenschein. Ich wusste übrigens gar nicht, dass weiße Hunde ständig so dreckig sind. Diesen kleinen weißen Sonnenschein, den möchte ich gerne was geben. Aber dass die Tierfreunde Lüdinghausen, das sind die, die hier direkt vor der meiner Nase sitzen, denen möchte ich auch was geben. Gibt's die 50-50-Chance? Die gibt es zunächst großartig.
Jetzt gibt es die. Wir machen 50-50.
Ja, danke. Also das ist super. Also ich möchte dem Tier einmal Danke sagen, aber ich möchte auch meinen Respekt zollen für die Arbeit hier vor Ort, dem Tierfreunden in Lüdinghausen. Großartig. Danke, Mera.
Cool. Marion, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir.
Nice. Fairer Punkt, ey. Danke, Mera. Ist jedes Mal nämlich eine Palette, das darf man auch ruhig mal erwähnen, die wirklich da auf ihre Kosten raushauen. Und das ist nicht selbstverständlich. Sehr, sehr fair, dass du das hier mal erwähnst. Sollte ich vielleicht auch mal angewöhnen und es auch mal häufiger erwähnen.
Es ist einfach ein sehr fairer Schachzug von denen. Machen wir auch kein Geheimnis draus. Die Tierheimhunde und Katzen essen, was sie kriegen. Und es ist umso schöner, wenn es wirklich gutes Futter ist, was sie dann zwischendurch mal zwischen die Zähne bekommen.
Cool. Marion, dir für die kommende Zeit, für dein ganzes Leben, alles Gute. Wir hören uns häufig noch, aber es muss trotzdem mal gesagt werden. Vielen, vielen Dank für heute. Vielen Dank für einen Einblick in eine Welt, den garantiert nicht viele kennen. Und das war ein guter Türöffner für jeden, der sich da interessiert und der vielleicht mal ein bisschen mehr darüber erfahren will. Der ist eingeladen, sich irgendwie an euch zu wenden, Kontakt aufzunehmen. Ihr steht für Fragen garantiert immer irgendwie zur Verfügung. Und alles Gute. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir für deine Zeit. Gerne bis zum nächsten Mal live und in Farbe.
Tschüssi.
Tschüss.